ARD Sounds.
Iran muss die Straße von Hormuz zuverlässig, dauerhaft und ohne Zahlungen, in welcher Form auch immer, für den freien Schiffsverkehr wieder öffnen.
Das sagt Bundeskanzler Merz nach einem Treffen mit 48 anderen Staats- und Regierungschefs in Paris. Sie haben darüber gesprochen, wie die Straße von Hormuz dauerhaft gesichert werden kann.
Währenddessen kam die Meldung, dass sich der Iran und die USA geeinigt haben, die Meerenge für den Schiffsverkehr zu öffnen, zumindest solange die Waffenruhe im Libanon hält.
Dort sind die Menschen einerseits erleichtert über die Waffenruhe, bleiben aber auch skeptisch, ob sie hält.
Und es bleibt die Frage, ob die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon zu einem dauerhaften Frieden führen können. Denn die Verhandlungspositionen, die liegen noch ziemlich weit voneinander entfernt.
In Israel gibt es Meldungen darüber, dass dem Militär die Raketen ausgehen.
Und die Bundeswehr rüstet zu langsam auf. Das findet zumindest die deutsche Rüstungsindustrie. Aus ihrer Sicht müsste die Beschaffung neu geregelt werden. Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 17. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Und wir beginnen mit einer aktuellen Meldung. Kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, um diese Folge aufzuzeichnen, kam folgende Nachricht. Die Straße von Hormuz ist für den kommerziellen Schiffsverkehr wieder komplett geöffnet. Das teilten US-Präsident Trump und der iranische Außenminister Araghchi mit. Sie soll offen bleiben, solange die Waffenruhe im Libanon hält. Die USA wollen aber trotzdem an ihrer Seeblockade gegen den Iran festhalten.
Die Meldung passt ganz gut zu der Konferenz, die heute in Paris stattgefunden hat. Dort haben nämlich viele Staats- und Regierungschefs darüber beraten, wie die Blockade der Straße von Hormuz beendet werden kann, und zwar dauerhaft. Diskutiert wurde unter anderem eine Marinemission, die den Schiffsverkehr in der Meerenge schützen könnte. Klar war aber schon vorher, welche Erwartungen der Gastgeber, also Frankreichs Präsident Macron, an das Treffen hatte. Die fasst Michael Strempel für uns zusammen.
Was man erwartet, ist, dass sich alle Staaten auch wirklich engagieren wollen, sobald die Lage es zulässt, also sobald die Kampfhandlungen stabil eingestellt sind, sich wirklich engagieren wollen, die Seefahrtswege wieder freizukriegen. Sprich, auch militärisches Material und eben Soldaten entsenden, da wo das notwendig ist. Und genau diese Erwartung wird eben auch an Deutschland gestellt.
Klar ist aber auch, Deutschland und die anderen Länder werden sich erst an einer Mission in der Straße von Hormuz beteiligen, wenn dort nicht mehr gekämpft wird.
Und das ist auch genau der wunde Punkt bei dieser diplomatischen Initiative. Man ist abhängig davon, dass die USA und der Iran zunächst zumindest einen stabilen und verlässlichen Waffenstillstand schließen, wenn nicht sogar ein Friedensabkommen. Das wäre der deutschen Seite am liebsten, damit eine solche Mission dann auch eine friedliche Mission werden kann. Und da gibt es Kritiker, die sagen, naja, das ist eine etwas wohlfeile Ankündigung. Dann, wenn es sicher ist, dann wäre man auch bereit, die Seeschifffahrt zu begleiten. Aber das ist ja genau das Problem. Niemand, der hier teilnimmt, möchte Kriegspartei werden. Aber man will eben das Signal ausrichten. Wir sind durchaus bereit, uns an der Beseitigung der Folgen dieses Krieges, und da geht es nicht zuletzt um Minenräumung und eben um die Begleitung von Handelsschiffen, uns daran zu beteiligen. Und das kostet eben auch eine Menge Geld. Da müssen die Staats- und Regierungschefs, die hier dabei sind, auch bereit sein, Zusagen zu machen.
Insgesamt waren 49 Staaten bei der Konferenz in Paris dabei, und zwar längst nicht nur aus Europa. Es waren auch Länder aus Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika dabei. Ein Land war allerdings nicht vertreten, die USA. Und das war Absicht, erklärt Michael Strempel.
Zunächst liegt es daran, dass die USA Kriegspartei sind und man halt die Sorge hat, dass eine solche Initiative quasi unglaubwürdig wäre, wenn man eine der beiden Kriegsparteien direkt mit einbezieht. Aber Frankreich unterstreicht schon deutlich, dass es auch ein Zeichen sein soll, dass Europa in der Lage ist, Führung zu übernehmen, aber eben nicht Führung als eine Kriegspartei, sondern Führung bei einer friedlichen Initiative. Das ist den Franzosen schon sehr wichtig, hier auch zu zeigen, Europa will hier eine Rolle spielen in diesem Konflikt, denn Europa ist ja betroffen. Alle leiden ja unter den Folgen dieser gestiegenen Energiepreise durch die Schließung der Straße von Hormuz. Und das ist für die Franzosen auch ein Moment zu zeigen, wir spielen in der ganzen Region hier als Europäer, als Franzosen nochmal ganz besonders, die da langjährige Interessen haben, eine Rolle.
Schon vor der Konferenz hatte Bundeskanzler Merz gesagt, dass Deutschland sich in einer Mission in der Straße von Hormuz beteiligen wird, wenn die Kampfhandlungen aufgehört haben, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen.
Wenn es eine klare Rechtsgrundlage dafür gibt, wenn es eine Entscheidung der Bundesregierung dazu gibt und wenn es dann auch ein Mandat des Deutschen Bundestages dafür gibt.
Und ganz ähnlich hat sich auch die SPD-Vizefraktionsvorsitzende und Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller bei NDR Info geäußert.
Die Grundbedingung, die allererste Voraussetzung ist ja, dass es eine robuste, anhaltende, verlässliche Waffenruhe gibt und auch mindestens der Weg hin zu einem geschlossenen Frieden begangen ist, dass wir nicht Gefahr laufen, Teil dieses aus der Sicht der SPD-Bundestagsfraktion völkerrechtswidrigen und auch willkürlich vom Zaun gebrochenen Krieg sind und jemals werden könnten. Und die zweite Voraussetzung ist, dass es ein international abgestimmtes Mandat gibt, an dem sich auch viele Länder beteiligen. Und dass die dritte Voraussetzung ist, dass dieses Mandat dann auch über den Deutschen Bundestag beraten und auch beschlossen wird, denn ohne den Beschluss des Deutschen Bundestages können wir keine bewaffneten Streitkräfte irgendwohin entsenden, wenn die Gefahr droht, dass sie militärischer Gewalt ausgesetzt sein könnten.
Eng mit dem Irankrieg verbunden ist ja auch der Krieg im Libanon. Dort greift das israelische Militär seit Wochen die Hisbollah an. In der Folge wurden mehr als 1 Million Menschen innerhalb des Landes vertrieben. Es gab mehr als 2000 Tote. Seit heute früh gilt dort allerdings eine Waffenruhe.
Und die scheint bisher zumindest zu halten, das berichtet unsere Korrespondentin Nina Amin. Und sie beschreibt auch, wie die Menschen im Libanon auf die Waffenruhe reagieren.
Ja, das ist so eine Sache. Im Libanon ist man das ja fast, muss man schon sagen, gewöhnt, solche Waffenruhen und Waffenruhen, die dann wieder gebrochen werden. Aber erstmal ist natürlich Aufatmen. Es haben sich jetzt auch schon sehr, sehr viele Menschen auf den Weg gemacht, die vielen Vertriebenen aus dem Süden haben ihre Autos vollgepackt und sind wieder in Richtung Süden abgefahren, obwohl die libanesische Regierung und auch Israels Militär und die pro-iranische Hisbollah-Miliz davor gewarnt haben. Sie meinten, das sei noch nicht sicher, sie sollen sich noch nicht auf den Weg machen. Es ist ja auch so, dass im Süden des Libanons in den Dörfern sehr, sehr viel durch Israels Militär zerstört worden ist. Auch wichtige Brücken wurden zerstört, aber die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Sie wollen schnell in ihre Heimat und gucken, ob ihre Häuser noch stehen.
Die Waffenruhe soll jetzt genutzt werden, um über eine dauerhafte Lösung und vielleicht sogar einen Frieden zu verhandeln. Allerdings ist die Lage ziemlich festgefahren, sagt Nina Amin.
Wir haben ja die Situation, dass die Hisbollah-Miliz selber sagte, sie werden sich mit nichts zufrieden geben, außer eine komplette Räumung des Südlibanons durch Israels Militär. Sie sprechen von einer Besetzung des israelischen Militärs, die ja inzwischen auch ziemlich vorgerückt sind auf libanesischem Grund und Boden, fast bis zum Litani-Fluss. Israels Militär möchte auch eine sogenannte Pufferzone permanent dort haben, weil sie sagen, die Hisbollah nutzt sonst wieder die Chance, um den Norden Israels und damit die Einwohner Israels dort zu bedrohen, um das zu beschießen. Also da sind noch sehr diametral gegenüberstehende Positionen und die müssen natürlich ausverhandelt werden. Libanons Regierung, die hat ja mit Israels Regierung unter Vermittlung von Trump diese Waffenruhe ausgehandelt. Die soll jetzt wieder dort eine wichtige Rolle bekommen, beziehungsweise die libanesische Armee soll die Hisbollah entwaffnen und dort kontrollieren. Das ist allerdings, und das wissen halt auch alle Libanesen und Libanesinnen, in der Vergangenheit schiefgelaufen, weil die libanesische Armee unterfinanziert ist und das nicht geschafft hat, bis jetzt die Hisbollah zu entwaffnen. Jetzt muss man halt schauen, wie sie das in der Zukunft schaffen kann. Das alles wird ausgehandelt werden, aber es sind noch sehr wirklich unterschiedliche Positionen. Es wird noch schwierig sein.
Israel hat sich wohl auf Druck von US-Präsident Trump zu der Waffenruhe im Libanon bereit erklärt. Aber das Land könnte im Moment selbst vielleicht auch davon profitieren, wenn es eine Pause bei den Kampfhandlungen gibt.
Denn Israel könnten die Abwehrraketen ausgehen. Davon zumindest gehen manche Experten aus, berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Israels Außenminister Gideon Saar besucht eine Einschlagstelle im Norden des Landes. Ein Reporter will von ihm wissen, ob es stimmt, dass Israel einen Engpass an Abwehrraketen hat. Es ist eine kurze Antwort, die Israels Chefdiplomat gibt. Gefragt, ob es einen solchen Engpass gibt, kommt Moshik Cohen zu einem ganz anderen Ergebnis.
100% there is. There is a shortage in Arrow.
Zu 100%. Das trifft zu. Es gibt beim Arrow-System diesen Engpass. Weniger schwerwiegend ist es beim Iron Dome oder David's Sling. Deshalb setzen wir diese Systeme verstärkt gegen die Bedrohungen ein. Arrow wird nur eingesetzt, wenn wir wirklich keine andere Wahl haben. Moshik Cohen muss es eigentlich wissen. Er ist einer der führenden israelischen Rüstungsunternehmer und ein international anerkannter Experte für die Abwehr von Raketen. Er betont zwar, dass Israel eines der fortschrittlichsten Luftverteidigungssysteme der Welt hat, doch der anhaltende Konflikt mit dem Iran und seinen Verbündeten hätte das System an seine Grenzen gebracht, betont er im ARD-Interview.
We are reaching the fundamental limitations of the current air defense architecture.
Wir haben das Limit der bestehenden Raketenabwehrarchitektur erreicht. Das heißt, die einzelnen Systeme sind für bestimmte Ziele entwickelt worden. Arrow für die ballistische Bedrohung, David's Sling für Mittelstreckenbedrohungen und der Iron Dome für Kurzstreckenraketen. Aber die bestehenden Bedrohungen gehen darüber hinaus. Wir haben es mit softwaregesteuerten Lenkwaffen zu tun. Sie sind viel schneller und sie treten schwarmartig auf. Diese Bedrohungen sind eine große Herausforderung. Israels Abwehrsysteme sind zwar technologisch mit die besten weltweit, sie sind aber logistisch und finanziell extrem aufwendig. So kostet Cohen zufolge die Herstellung einer einzigen Arrow-Abwehrrakete, die ballistische Raketen oft schon außerhalb der Erdatmosphäre abfängt, bis zu 3 Millionen US-Dollar. Pro Monat würden aktuell nicht mehr als ein Dutzend Arrow-Raketen hergestellt, berichten Experten. Systeme wie der Iron Dome oder David's Sling sind zwar wesentlich günstiger, aber eben gegen die ballistische Bedrohung nur bedingt geeignet. Aber auch andere Herausforderungen machten der israelischen Raketenabwehr zu schaffen, sagt Rüstungsexperte Moshik Cohen. Etwa der Einsatz von Streumunition und auch Drohnen, die deutlich langsamer sind als Raketen. Hier kam es zu Beginn des Krieges zu massiven Fehleinsätzen beim Iron Dome. Zu Beginn des Krieges wurden mehr als 500 Raketen des Iron Dome gegen Vögel abgefeuert. Sie wurden mit Drohnen verwechselt. Wir haben Vögel mit Raketen abgeschossen. Das Militär setzt zunehmend auf eine strategische Priorisierung. Bei der Abwehr haben neben Wohngebieten militärische und staatliche Einrichtungen Vorrang. Und um Kosten und Kapazitäten einzusparen, wird immer häufiger das Abwehrsystem David's Sling bei ballistischen Raketen eingesetzt. Jehoshua Kaliski, er ist Waffenexperte beim sicherheitspolitischen Think Tank INSS in Tel Aviv, macht aber eines deutlich.
We have to remember that every anti-ballistic missile system.
Wir müssen uns einfach daran erinnern, dass jedes Abwehrsystem gegen ballistische Raketen nicht hermetisch ist. Einzelne Raketen können den Schutzschild immer durchbrechen. Während in Israel versucht wird, die Schwachstellen der bestehenden Raketenabwehr auszuschalten und die Systeme weiter zu verbessern, wird im Hintergrund schon an der nächsten Generation der Abwehrsysteme gearbeitet. Künstliche Intelligenz soll künftig das Gehirn der israelischen Raketenabwehr sein. Ziel ist eine Verteidigung, die so schnell reagiert, dass der Mensch lediglich noch eine überwachende Rolle einnimmt, während die Maschine die taktischen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen trifft.
In Deutschland sind wir weit von solchen Techniken entfernt. Hier geht es für die Bundeswehr eher darum, den Bestand am notwendigsten aufzustocken. Dafür hat der Bundestag vor fast 4 Jahren das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beschlossen.
Getan hat sich bisher aber noch nicht allzu viel. Das ist zumindest die Sicht von Vertretern und Vertreterinnen der Rüstungsindustrie. Mit einer von ihnen hat unser Schwester-Podcast Streitkräfte und Strategien gesprochen, nämlich mit Susanne Wiegand. Sie war mehr als 20 Jahre lang in Führungspositionen bei ThyssenKrupp Marine Systems, bei Rheinmetall und bis vor gut einem Jahr Vorstandsvorsitzende bei dem Panzergetriebebauer Renk. Jetzt ist sie Aufsichtsrätin unter anderem bei VW und beim bayerischen Drohnenhersteller Quantum Systems. Und sie sagt, es muss sich bei der Beschaffung etwas Grundlegendes ändern.
Was wir machen sollten, ist Prozesse installieren in der Rüstungsindustrie, die nicht projektbezogen ablaufen. Also jetzt gibt es einen Auftrag über so und so viel Schuss Munition oder so und so viel Panzer. Und dann ist wieder 5 Jahre oder 10 Jahre nichts. Dann baut man nicht als Industrieunternehmen nachhaltig durchgängige Prozesse auf, sondern sie richten sich auf diese, ich sage jetzt mal, Einmalauftrag, arbeiten den irgendwie über eine Zeit lang ab und dann fahren sie das System wieder runter. Und was wir brauchen, ist diese Resilienz, diese Kontinuität, diese ever-warm Production. Da muss fortlaufend produziert werden. Und so müsste auch beauftragt werden, weil sonst hat die Industrie den Business Case nicht, diese Prozesse zu installieren. Und das ist das, was ich immer anmahne und sage, da muss sich Beschaffung ändern. Und deshalb sage ich, das System wird nicht besser, nur weil ich da jetzt viel Geld reinwerfe. Das ist eine notwendige Voraussetzung für die Ertüchtigung der Bundeswehr, sie wieder kriegstüchtig zu machen, aber es reicht nicht.
Das ganze Interview hört ihr in der aktuellen Folge von Streitkräfte und Strategien.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.